Er beugte sich vor und nahm seinen Becher in die Hand. Und seit die tolianische Delegation letzte Woche diesen seltsamen kollektiven Anfall hatte, sagen wir einfach, sie benehmen sich in letzter Zeit seltsam. Race zeigte auf die Kaffeekanne und warf Fischer einen fragenden Blick zu, der nickte. Der Kommodore trug die Kanne zu Fischer und füllte den Becher des Doktors. Danke, sagte Fischer. De nada. Race stellte die Kanne zurück auf die Warmhalteplatte. Er hatte gerade einen weiteren kleinen Schluck der warmen und irgendwie beruhigenden Flüssigkeit zu sich genommen, als Rana Desais Stimme aus dem Lautsprecher über ihn kam. »Captain Desai an Kommodore Race!« Race ging zu dem Intercom-Anschluss an der Wand und öffnete den Kanal. »Race hier, fahren Sie fort, Captain!« Um zu vermeiden, dass ihre romantische Beziehung öffentlich wurde, achteten sie darauf, dass sie sich immer formell anredeten, wenn eine dritte Partei anwesend war, selbst wenn, wie Fischer, die Person bereits über ihren Status als Paar Bescheid wusste. Obwohl Race sich fürchterlich fühlte, wenn er Desais Rang betonte, um sie in seinem Quartier zum Essen einzuladen, hatte die strikte Einhaltung des Protokolls ihnen beiden bereits einige potenzielle Peinlichkeiten erspart. »Kommodore, ich muss mich mit Ihnen so bald wie möglich treffen.«
»Natürlich, Captain«, sagte Race. »Soll ich in Ihrem Quartier vorbeikommen?«
Er warf Fischer ein schiefes Grinsen zu, der resigniert lächelnd mit dem Kopf schüttelte. »Tatsächlich, Kommodore, möchte ich Sie in meinem Büro sehen.« Das Lächeln verblasste auf Rays Gesicht.
»Verstanden«, sagte er, und sein Ton wurde ernst. »Ich werde in Kürze bei Ihnen sein. Rays Ende.«
Er ging zur Tür. Fischer folgte ihm und signalisierte Mitgefühl.
»Ihr Büro?«
Er schüttelte seinen Kopf.
»Das ist nicht gut.«
An der Tür klopfte er Rays fest auf die Schulter.
»Sie ist positiv. Wenn es Ärger gibt, ist zumindest der Jackboss deine Freundin.«
»Genau das, was ich immer wollte«, sagte Race mit einem humorlosen Lächeln. »Eine Freundin, die mich vor ein Militärgericht stellen kann.«
Race Schrei klang wie ein Megafon. »Du stellst mich vor ein Militärgericht?«
»Nein, reagier nicht über, Diego.«
Versteckt hinter ihrem Schreibtisch konnte Desai nur hoffen, dass Race nicht so wütend war, wie er aussah.
»Es ist ein Untersuchungsausschuss.«
»Das ist die größte Sch...«
Race unterbrach sich selbst, presste seine Handflächen gegen sein unrasiertes Kinn und den Zeigefinger über seine Lippen.
»Ich habe keine Wahl«, sagte Desai. »Die Bombay ging im Einsatz verloren. Es muss einen Ausschuss geben.«
»Nun mal halblang, Rana.«
Race wanderte nun umher, schnell und mit wachsender Beunruhigung.
»Das machst du normalerweise nur mit einem Captain, der ohne sein Schiff nach Hause kommt.«
»Der Ausschuss ist eine Standardprozedur.
Den Captain des Schiffes vorzuladen ist Standardprozedur«, schoss Race zurück. »Nicht den vorgesetzten Offizier dieses Captains.«
Sie beugte sich vor und trommelte mit ihren Fingerspitzen auf dem Schreibtisch.
»Das Sternenflotten-Jack verlangt von mir, dass ich lebende Zeugen unter Eid aussagen lasse. Es ist nicht so, dass du der Einzige auf der Liste bist.«
Er warf ihr einen feindseligen Seitenblick zu. Sie fuhr fort.
»Was dachtest du, was ich tue? Den Fall abschließen, ohne Nachforschungen anzustellen? Ich habe meine Befehle.«
»Die großartigste Entschuldigung der Geschichte«,
sagte Race und rollte mit den Augen.
»Ich hoffe, du bist dem Ausschuss gegenüber etwas ernster, sonst wirst du vielleicht wirklich verklagt, wegen Missachtung.«
Aus Rays Mund wollte bereits eine Antwort schlüpfen, als er zögerte. Seine Entrüstung verwandelte sich in Verwirrung.
»Ich dachte, du wärst der Ausschuss.«
»Nein«, sagte Desai. »Ich kann nicht.«
Er blickte ihr fest in die Augen.
»Warum denn nicht?«
Sie senkte ihren Blick und verschob einige Gegenstände willkürlich auf ihrem Schreibtisch.
»Ich lehne mich selbst ab.«
Race runzelte die Stirn.
»Unseretwegen?«
»Ja«,
sagte sie.
»Es wäre unethisch von mir hier. Das kannst du nicht machen«, sagte Race. »Lehn dich nicht selbst ab. Diego, ich muss...«
»Wenn du das tust, musst du sagen, warum.«
Er schüttelte frustriert seinen Kopf.
»Wir... uns... unsere Beziehung...
sie würde öffentlich...«
Sie fragte sich, ob er überhaupt wusste, wie dumm das klang.
»Ich schätze, das kam falsch raus«, fügte er hinzu.
»Du schätzt...«
Verärgert und erschöpft rieb er sich die Augen. Er verschränkte seine Arme und dachte für einige Sekunden nach. Sie sah ihn weiterhin anklagend an und wartete geduldig, wie er sich wohl aus diesem Schlamassel befreien würde.
»Ich bin einfach noch nicht bereit, mich als Zutat in Wengards Gerüchteküche zu begeben.
sagte er. »Wir besetzen hier Schlüsselpositionen. Die Leute werden reden.« Er langte nach unten und hob einen großen Brocken aus blauem vulkanischem Glas von Desais Schreibtisch. »Ich weiß, dass wir kaum das erste oder auch nur das glamouröseste Paar im Offizierskorps sind, aber ich schätze unsere Privatsphäre.« Sie konnte nicht verhehlen, dass sie ähnlich empfand. Der Mittelpunkt des hiesigen Klatsches zu sein, war ein Gedanke, der sie entsetzte. Auch hatte sie das Versteckspiel ihrer Romanze bislang als recht reizvoll empfunden. Aber hier ging es nicht um ihre Beziehung. »Ich sehe das auch so, Diego. Aber ich lehne mich lieber selbst ab, als dass ich anderen Leuten Grund gebe, meine Ethik in Frage zu stellen.« Race nahm einen tiefen Atemzug, betrachtete den Brocken aus blauem Glas in seiner Hand und atmete langsam aus. Er schien deutlich ruhiger zu sein, als er es noch vor ein paar Minuten war. Für Desai war es bislang mit der schwerste Aspekt ihrer romantischen Beziehung, dass sein Temperament die Qualität eines Vulkans hatte. Seine Leidenschaft konnte lange Zeit schlafen, aber dann, ohne Vorwarnung, boom! Wenn er richtig zornig wurde, erschreckte er sie ein wenig. Wenn er seine Wut jedoch einmal hinausließ, flaute sie schnell ab. Um die Situation noch weiter zu verkomplizieren, wollte sie wohl herausfinden, durch welche Reize seine Explosionen am besten ausgelöst werden konnten. Endlich brach er das angespannte Schweigen mit einem niedergeschlagen klingenden Seufzen. »Ich vertraue darauf, dass du ein fairer und unparteiischer Richter bist, egal wer vor dir steht.« »Dann denkt das schon mal einer von uns«, dachte Desai. Er stellte den Glasbrocken zurück auf ihren Tisch. »Nutze deine ganze Urteilskraft. Lass mein Yeoman wissen, wann du mich sehen musst.« Race drehte sich zur Tür, sich leise vor ihm teilte und ihn in das leise Murmeln geflüsterter Konferenzen zwischen den Mitgliedern ihres Jack-Büros entließ. Der Kommodore ging hinaus, ohne zurückzusehen. Als sich die Tür schloss, ließ sich Desai in ihren Sessel fallen. Sie stellte sich vor, wie es wohl sein würde, an einem Tisch mit ihrem Liebhaber zu sitzen und ihm dabei zuzusehen, wie er unter Eid über seine Rolle, wie peripher auch immer, in den Vorgängen berichtete, die zum Tode von mehr als 200 Sternflottenangehörigen geführt hatten. »Ich werde diesen Fall hassen«, dachte sie. Auf ihrem Tisch lag die Akte über den Verlust des Raumschiffes Bombay. Im Moment sah sie noch sehr, sehr dünn aus. Ab morgen, wusste sie, würde sich das ändern. Pennington ließ den Sack auf den Boden fallen. »Ich brauche einen Spind«, sagte er zum Quartiermeister Senior Chief Petty Officer Soslock. Der dunkelhaarige, vage an einen Affen erinnernde Unteroffizier schien es nicht eilig zu haben, der verzweifelten Bitte des Journalisten nachzukommen. Soslock ließ einen Fragebogen auf einem Datenpad über den Tresen zu Pennington schlittern.
»Füllen Sie das aus!«
Das Formular war lang und es war kompliziert und es war genau das, wofür Pennington in diesem Moment überhaupt keine Zeit hatte. Dennoch war es jetzt wichtig, die Täuschung aufrechtzuerhalten. »Könnten Sie nachsehen, ob Sie Einheiten haben, die groß genug sind, um ein Dutzend Behälter mit loperianischem Relkott unterzubringen?«
»Relkott?«
Soslock sah interessiert auf.
»Sie werden Kühleinheiten dafür brauchen.«
»Ja, genau. Warum zum Teufel musste ich nur Relkott sagen?« Er trat sich selbst, weil er etwas so Ungewöhnliches genommen hatte. Dies sollte eigentlich einer dieser Besuche sein, die man sofort wieder vergaß. Stattdessen hatte er es ihm gerade so interessant gemacht, dass der Kerl morgen bei einigen Drinks irgendjemandem davon erzählen würde und es vielleicht sogar bei anderer Gelegenheit wiederholte. Während er damit beschäftigt war, das Formular auszufüllen, klickte sich Soslock durch mehrere Datenschirme, offensichtlich nach einer Kühleinheit mit ungewöhnlichen Ausmaßen suchend. Es hatte keinen Zweck, das Formular zu fälschen, wusste Pennington. Der Unteroffizier würde ihn um seinen Ausweis bitten, bevor er einen Spind vermietete. Einen Moment lang dachte er darüber nach, wie er wohl am besten die Spuren von seinem Besuch vermeiden könnte, bis er sich daran erinnerte, dass bislang überhaupt nichts Verdächtiges an seinem Verhalten war. »Die Leute machen das hier die ganze Zeit über«, beruhigte er sich. »Kein Grund, sich aufzuregen. Komm wieder runter.« Einige Minuten später war Penningtons Formular ausgefüllt und Soslock hatte anscheinend eine geeignete Einheit für ihn gefunden.
»Da haben wir's«, sagte er. »Ebene 49, Sektion 3, Quadrat 2, Einheit 14, Echo.«
»Großartig«, sagte Pennington. Als würde ihm der Gedanke erst jetzt kommen, fügte er hinzu. »Hätten Sie was dagegen, wenn ich es mir erst anschaue, bevor ich es nehme? Sie wissen schon, um sicher zu gehen.«
»Meinetwegen«,
sagte Soslock. »Nur noch eines. Ich habe meine Jacke vergessen und es wird verdammt kalt da drüben sein. Haben Sie welche, die ich ausleihen kann?«
»Wahrscheinlich«,
sagte Soslok und ging in einen angrenzenden Raum, um dort nach einem Mantel zu suchen. In dem Moment, in dem Soslok um die Ecke verschwunden war und seine Schritte leiser wurden, zog sich Pennington auf den Tresen, bis er mitten drauf lag. Er griff nach vorne und drehte den Monitor des Unteroffiziers zu sich. Schnell gab er einige Kommandos in die Tastatur ein. Er wusste, dass er nur wenig Zeit hatte, aber er musste nur herausfinden, welcher Spind Orianer gehört hatte.